Liebe Gemeinde, wann haben Sie das letzte Mal etwas verloren? Und was war es? Hat Sie der Verlust geschmerzt oder war er gar nicht so groß? Nicht immer ist es schlimm, wenn wir etwas verlieren. Manchmal ist es sogar angenehm. Wenn wir die Ringe um den Bauch, die wir während der Pandemiezeit erworben haben, plötzlich verlieren, dann ist das ja eher erfreulich. Oder wenn wir die Angst vor Prüfungen verloren haben, die uns früher immer so gequält hat. Manchmal ist ein Verlust zwar nicht angenehm, aber auch nicht schlimm. Da haben wir ein Buch verliehen, das wir selbst lange nicht mehr gelesen haben. Dass wir es nicht zurückbekommen haben, macht uns nicht viel aus, denn eigentlich vermissen wir es ja gar nicht. Auch um den Werbekugelschreiber, wenn er aus dem Rucksack verschwunden ist, machen wir wahrscheinlich kein Aufhebens. Anders ist es, wenn wir das Verlorene dringend benötigen. Die Papiere, die wir einreichen sollen und bei denen wir uns am besten Willen nicht erinnern, wo wir sie abgeheftet haben, das ist dann schon ärgerlich. Oder wenn wir etwas verloren haben, an dem ich hänge. Vielleicht, weil ich es schon ganz lange habe, weil sich damit eine Geschichte verbindet, weil ich es von jemand bekommen habe, der mir wichtig ist. Dann ist der Verlust nicht einfach auszugleichen, selbst nicht durch einen besseren und vielleicht teureren Gegenstand. Wie froh und erleichtert bin ich dann, wenn sich das Vermisste wieder auffindet. Verlieren, Verlust, das bedeutet oft Trauer. Vor allem, wenn es nicht nur um einen Gegenstand geht. Manche ältere Menschen haben mir erzählt, dass auch nach vielen, vielen Jahren sie der Verlust ihrer Heimat, die sie wegen des Krieges verlassen mussten, immer noch schmerzt. Oder jemand hat die Arbeit verloren. Da ist längst nicht nur das Einkommen, das wegfällt. Schlimmer noch ist, dass die Kontakte zu den Kollegen abbrechen, die Bestätigung ausbleibt, die eine befriedigende Tätigkeit mit sich bringt. Und am schwersten wiegt, wenn es sich um einen Verlust, um einen Menschen handelt. Wir verlieren ihn, weil die Liebe, die Freundschaft, das Vertrauen, das Interesse aneinander verloren gegangen ist. Oder weil der oder die andere gestorben sind. Eine Frau, die vor längerer Zeit eines ihrer drei Kinder verloren hatte, sagte, »Die Leute reden mir alle ein, ich solle an meine beiden anderen Kinder denken und nicht nur an das Verstorbene. Ja, das tue ich auch. Ich habe die anderen natürlich auch lieb. Und doch ist es mir, als könnte ich gerade dieses eine nicht entbehren.« Jesus erzählt zwei Geschichten, in denen es um das Verlieren geht. Eine aus der Erlebniswelt eines Mannes, der seine Schafe hüten muss, die andere aus der Erlebniswelt einer Frau, die den Haushalt bestreiten und für das Wohl der ihren sorgen muss. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 15. Es nahten sich aber ihm alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, »Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen.« Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach, »Welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat, und wenn er eins davon verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, so legt er sich's auf die Schultern voller Freude, und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen, »Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war.« Ich sage euch, so wird auch die Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Oder welche Frau, die 10 Silbergroschen hat und einen davon verliert, zündet nicht ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie ihn findet? Und wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen und spricht, »Freut euch mit mir, denn ich habe meinen Silbergroschen gefunden, den ich verloren habe.« So, sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Ja, weder die Frau noch der Mann sagen angesichts des Verlusts, macht nichts. Es sind ja immerhin noch 99 von 100 Schafen übrig. Macht nichts. Mit 9 verbliebenen Silbergroschen komme ich auch eine Weile hin. Nein, beide machen sich auf die Suche. Es ist ja durchaus auch eine ganze Menge der Silbergroschen, eine Drachme. Sie entspricht einem Tageslohn. Er reicht, um die Familie einen Tag lang zu versorgen. Die Suche nach ihm im Haus hat auch relativ gute Aussichten auf Erfolg. Irgendwo muss das Geld ja sein. Das Haus verliert nichts, so sagt man. Es wird sich hoffentlich wieder anfinden, wenn die Frau nur gründlich sucht, den Boden kehrt, in die Ecke schaut. Für den Mann ist die Suche seines verloren gegangenen Schafes schon riskanter. Er lässt immerhin die übrigen 99 in der Wüste für das eine zurück. Bestimmt hat er sich einen sicheren Pferch gebaut und sie darin verwahrt. Vielleicht passen inzwischen die Hütehunde auf, aber es gibt keine vollständige Sicherheit. Auch weiß er nicht, ob das Schaf vielleicht nicht längst von wilden Tieren gerissen wurde oder ob es im Geröll der Berge ausgeglitten und in die Tiefe gestürzt ist. Unter Umständen begibt er sich selbst in Gefahr bei seiner Suche. Trotzdem, beide betreiben ihre Suche mit großem Aufwand und sie lohnt sich. Als ihr Verlorenes wiedergefunden wurde, da sind sie beide froh und können und wollen ihre Freude nicht für sich behalten. Sie rufen die Nachbarn, die Freundinnen herbei, um sie mit ihnen zu teilen. Und die Herbeigerufenen sind offensichtlich gern bereit, sich mitzufreuen. Weshalb erzählt Jesus eigentlich diese beiden Geschichten? Es kommen Zöllner zu ihm und andere, die in den Augen der Rechtschaffenen als Sünder gelten. Was erwarten sie von Jesus? Was geht von ihm aus, dass sie sich in seiner Nähe wohlfühlen, dass sie neugierig sind auf das, was er zu sagen hat? Hören sie ihm zu, weil sie erlebt haben, bei Levi ist Jesus eingekehrt. Bei einem von uns hat er sich einfach mit an den Tisch gesetzt. Und es war ihm egal, ob das üblich ist. Er hat nicht danach gefragt, was die anderen über ihn denken und reden. Die Pharisäer und Schriftgelehrten können sich über das Interesse, vielleicht das Angerührtsein dieser Leute, nicht freuen. Sie sind neidisch, weil Jesus mit den anderen offenbar mehr Aufwand treibt. Meinen sie, ach, auf die kommt es doch gar nicht an? Es sind doch bloß Randfiguren? Wir wären doch eigentlich viel wichtiger. Ja, sie haben es schwer mit der Mitfreude. Und wir? Wie geht es uns damit? Können wir uns ehrlichen Herzens mitfreuen, wenn andere gefunden oder wiedergefunden werden? Können wir dazu gerne zusammenkommen? Im Allgemeinen sagen wir vielleicht, ja natürlich, das ist doch schön. Und wenn es dann konkret wird? Wie geht es uns mit diesen Möglichkeiten als Kirchengemeinde? Geben wir Teilgruppen in der Gemeinde zu leicht verloren? Die sogenannten Kirchenfernen? Geben wir uns damit zufrieden, dass wir ja doch noch eine ganz gute Menge sind? Die letzten Getreuen. In den Kirchen werden die Mittel an Personal und Geld rapide weniger. Wie setzen wir sie ein? Wie setzen wir um, was zu unserem Auftrag gehört? Welche Zielgruppen sind für uns wichtig und welche anderen Gruppen überlassen wir sich selbst? Jesus beschreibt die Mitfreude als ein Kennzeichen des Himmels. Dort ist es so, dass sich alle freuen über das Wiederfinden eines oder einer Verlorenen. Wenn uns diese vorbehaltlose, neidlose Mitfreude fehlt, was könnte das bedeuten? Wir könnten es uns einfach machen und antworten, ja, wir sind halt eben noch nicht im Himmel. Und das stimmt. Aber könnte es vielleicht nicht auch heißen, dass wir selbst es brauchen, dass Jesus nach uns sucht und uns findet? Denn vielleicht haben wir uns ja selbst verloren. Unsere Träume, wir rechnen nüchtern nach dem Nutzen. Unsere Freiheit, wir machen uns abhängig von dem, was andere sagen, was alle denken. Unseren Glauben, dafür sind wir womöglich gesetzlich geworden. Unsere Liebe und Barmherzigkeit, wir haben Angst, selbst zu kurz zu kommen. Ich bin mir sicher, dass Jesus auch nach uns, nach mir sucht, immer wieder. Und das mit großem Aufwand. Denn ich glaube, dass er bei jeder von uns empfindet, gerade dich kann ich nicht entbehren. Ohne dich will ich nicht sein. Und er und mit ihm die Engel freuen sich auf jeden Fall, wenn wir uns von ihm finden lassen. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.